Herzlich willkommen zum Schwingungskongress. Ich freue mich heute sehr auf Jörg Klemm. Jörg, du bist Experte für Atemluft, wenn ich das mal so sagen darf. Und wir hatten jetzt schon so ein schönes Vorgespräch, wo du mich da schon so mitgenommen hast auf die Welt, was alles in unserer Atemluft enthalten ist. Du hast schon angesprochen Vulkane und war ich mir gar nicht bewusst, was da alles so enthalten ist. Ja, ich freue mich drauf, wo du uns heute mitnimmst. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich da auch sehr. Sehr schön, wir steigen mit Vulkanen ein. Also wieso kommen wir auf die Vulkane und Atemluft? Das große Phänomen ist ja, also mit dem Atmen nehmen wir ein Stückchen Welt gewissermaßen dauert in uns auf und geben von uns immer zu etwas ab. Und dieses Phänomen, was wir haben mit den Vulkanen, das ist das Vulkane. Lebensgrundlagen gewissermaßen ausspeien. Also ich finde den Begriff Speien so schön, diese alten Kirchenspeier, die haben also das Regenwasser so gewissermaßen vom Dom weggeleitet. Und da gab es also tolle Formen, also Drachen, die gespielt haben, da kleine Gestalten. Also ein Vulkan speit da Asche, die dann voller Mineralien ist, sodass eben um die Vulkane drumherum mit die reichhaltigste Landwirtschaft möglich ist. Also ganz basierend auf Mineralien, chemischen Elementen, die dort im Boden für die Pflanzen gewissermaßen nachgereicht werden. Also das, was wir heute schaffen in der Landwirtschaft, wir verbrauchen Böden durch übermäßige Stickstoffdüngung. Und da muss eben nachgegeben werden. Also die Erde braucht dann wieder Nahrungsmittel gewissermaßen, um wieder Pflanzen gesund wachsen zu können. Das geschieht um Vulkane, das ist die eine Seite. Und dramatischen Ereignissen, ja. Also natürlich auch eben lebensbeendend sein können. Und das andere ist, dass dabei eben chemische Elemente verdampfen und die können eben auch lebensbedrohlich sein. Also das Paradebeispiel ist immer das Quecksilber. Das Quecksilber wird über Vulkane in unseren Lebensraum gegeben, natürlich dann immer weiter verdünnt, aber Quecksilber ist ein Gift. Ja. Und wenn man dem zu nahe kommt, dann hat das katastrophale Gesundheitsfolgen. Ja, und wenn man das eben total falsch handhabt, also ein chemisches Element, was eben nicht in unseren Organen, in unseren Zellen, in diesen Zellstoffwechsel hineingehört. Ja. Also es gehört nicht zu unseren Nahrungsbestandteilen. Im Gegenteil, wenn es denn drin ist, ist das gefährlich, dann ist das giftig. Ja. Das kennen wir heute aus der Medizin. Also jetzt endlich ist das Quecksilber verboten, dass es also nicht mehr in Zahnfüllstoffen drin sein darf. Ja, ich glaube, 150 Jahre währender Kampf, ja, zwischen Quecksilberbefürwortern und was aus technischer Sicht verständlich ist, aber aus biologischer Sicht, es gehört einfach nicht in den Körper hinein. So etwas wird ausgespien vom Vulkan. Und wir kamen eben drauf, wie diesen schönen Gedanken, dass dieses Phänomen, was wir heute als Gesundheitsbelastungen erleben, durch Zivilisationserrungenschaften, dass wir das überleben können. Ja? Also die Menge an Giften, die wir freisetzen, an Partikelchen, an ja, unnatürlichen Düngungen, ja? An Kampf gegen Mikroorganismen, also Bakterizide, Insektizide und so weiter, was da alles heute an Substanzen gibt, die mit gewissem Vorwand ausgebracht werden, ja, der dann mehr oder weniger berechtigt ist oder eben auch nicht. Ja, aber es wird gemacht. Und wir kennen diese Gesundheitsbelastungen dadurch. Und für mich ist das Wunder, dass wir so etwas überlebt haben heute. Also wenn wir uns genau angucken, wie fein so ein Zellstoffwechsel ist, was spielt sich darin ab, wie unterschiedlich ist das in verschiedenen Organen. Was geschieht mit der Atmung? Also was nehmen wir auf über die Atmung und was nehmen wir nicht auf davon? Und dann dieses Wunder, dass wir das überlebt haben. Und dem scheint eben ein Training gewissermaßen von Natur aus vorauszugehen. Also wir bekommen gesundheitsbelastende Bedingungen, Temperaturwechsel, ja? Und eben auch Substanzen, gegen die der Körper gelernt hat, sich zu wehren, ja? Sich dagegen zu schützen. Ja, also in dem Training, da kamen wir dann auf den, ja, diese eine Lebensgrundlage Vulkan, aber eben auch mit durchaus lebensbegrenzender Möglichkeit zu sprechen.
Ja, und uns ist ja gar nicht bewusst, also das ist ja das, was man gar nicht sieht. Wir atmen die ganze Zeit und wir sehen ja gar nicht, was wir da quasi einatmen, ne? Was in der Atemluft enthalten ist. Also das finde ich schon sehr spannend, ne?
Sehr schönes Stichwort, also was wir riechen können. Das Interessante, dass wir die Luft, so gewiss mal reine Luft riechen wir nicht. Und das ist gut so. So haben wir die Möglichkeit, eben dann Besonderheiten der Luft zu riechen. Also wenn etwas, also eine reife Frucht, können wir damit riechen und können uns dahin bewegen und dann haben wir was zu essen oder so. Oder eben durchaus Sachen, die uns nicht bekömmlich sind, dass wir die riechen können und merken, nee, das passt nicht zu uns. Wie wunderbar. Und wie schön, dass das, was wir aber benötigen, dauernd benötigen, dass wir das nicht riechen. Also wir können den Sauerstoff, den wir einatmen, nicht riechen. Finde ich großartig. Das würde mich sonst dauernd irgendwie ablenken. Also ein Kunstgriff der Natur. Jetzt habe ich schon gesagt, wir brauchen natürlich über die Atmung, nehmen wir den Sauerstoff auf. Das wissen wir alle. Ja? Aber für was? Für was brauchen wir den Sauerstoff ganz konkret, ganz genau, damit wir leben können? Ja. Und warum? Also was passiert ganz genau mit dem Sauerstoff? Und wenn wir sehen, also der Sauerstoff, na, ich sage das euch erstmal, es geht um Energie. Es geht darum, dass der Körper den Sauerstoff für die Energieproduktion nutzt. Energieproduktion. Das, denke ich, haben wir heute alle verstanden. Ohne Energie funktioniert nichts. Und es ist nicht einfach, Energie zu gewinnen. Wir sind ja, die glücklichen Nutzer dieser Urenergie des Sonnenlichts, ja, was also dann die weiteren Energien auf der Erde, Energieumwandlung und so weiter, überhaupt das möglich macht. Aber wir können von Lichtatmung können wir nicht leben. Also jetzt geht es eben weiter. Ja. Also wie wird Energie genutzt, transformiert? Und das ist ein Phänomen vom Sauerstoff, dass wir eben den Sauerstoff aufnehmen. Und jetzt spielt sich ein energetischer Moment ab, damit der Sauerstoff dann Energie bildet und Wasser. Also das Ende gewissermaßen dieses Sauerstoffwechsels, oder sagen wir mal das Ende des eingeatmeten Sauerstoffs, ja, das ist, dass er dann mit Wasserstoff, den wir über die Nahrungsmittel aufnehmen, Wasser bildet. Also in unseren Zellen drin und da in den Mitochondrien, diese ja, extra Organe in Zellen drin, die bilden aus Sauerstoff und Wasserstoff Wasser. Das ist vielleicht ein bisschen provokativ gesagter Gedanke. Also unsere Zellen, die produzieren ihr eigenes Wasser. Wir brauchen also nicht trinken, so wie wir es häufig hören, damit wir also gesundes Wasser bekommen, ganz besonderes Wasser auch, weil unsere Zellen das brauchen. Ja und nein. Also die Zellen produzieren ihr eigenes Wasser. Hochreines Wasser, was also ganz neu gebildet wird. Das ist was ganz Besonderes auf dieser Erde. Also das Wasser, was wir auf der Erde zur Verfügung haben, das wird nicht neu gebildet. Das ist, so wird das halt angenommen, aus dem Universum gekommen. Also über Kometeneinschläge, muss irgendwann so viel Wasser auf die Erde gekommen sein, wie wir das heute haben. Also 2 Drittel der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt. Also, und dann geht das bis ja, in Tiefen, die tiefer sind, als wir hohe Berge haben. Also, das ist also eine gewaltige Menge an Wasser, die aber nicht auf der Erde hier entstanden ist. So wird es angenommen. Das hängt mit der Chemie des Wassers zusammen. Also sind ganz bestimmte Bedingungen vorliegen, unter denen Wasser aus Wasserstoff und Sauerstoff gebildet werden kann. Und das ist in der Regel so von Natur aus auf der Erde nicht vorhanden. Aber in unseren Zellen spielt sich dieses Wunder der Wasserbildung ab. Also die Zellen produzieren ihr eigenes Wasser. Und dieses Wasser, dadurch, dass es eben weitergebildet wird, drängt aus der Zelle heraus und kann damit Substanzen transportieren. Das, was gewissermaßen andere Zellen brauchen, wird eben aus der Produktionszelle heraus transportiert übers Wasser, aber auch, erstmal banal gesagt, so der Abfall. Also das, was die Zelle gewissermaßen für andere Zellen produziert und das, was sie nicht mehr braucht, wird übers Wasser, über das eigengebildete Wasser heraus transportiert. Und trotzdem ist es natürlich notwendig, jetzt muss man das rehabilitieren, unser Trinken. Ja? Und natürlich ganz notwendig, dass wir gutes, sauberes Wasser, am besten was ist lebendiges Wasser? Extra Thema. Ich nenne es jetzt einfach so. Also lebendiges Wasser, das ist also nochmal besondere Kraft drin, dass wir es trinken. Möglichst gutes Wasser. Ne? Möglichst gesunde Getränke trinken. Die brauchen wir ganz dringend und die gelangen also wenn wir die getrunken haben, über den Darm ins Blut und halten ganz wichtig unser Blut flüssig. Man kann das sehr direkt sehen, wenn Menschen zu wenig trinken und man nimmt den Blut ab, dann ist das zäh, ja? Mehr oder weniger zäher, fließfähig. Ich sage vielleicht ganz, ganz kurz was zu mir, vor welchem Hintergrund ist das so. Also ich bin einer meiner Berufe, da bin ich Heilpraktiker und habe also auch mehrere Jahre in der Praxis gearbeitet, zuvor auch in der Klinik gearbeitet, habe also klinische Medizin kennengelernt, Naturheilkunde in. Ich habe 8 Jahre Assistenzzeit haben können in verschiedenen Praxen. Also ich konnte mich umsehen in der Naturheilkunde und dann in der eigenen Praxis wunderbare Erfahrungen sammeln. Heute praktiziere ich nicht mehr. Aus dieser Zeit heraus hatte ich eben mit verschiedenen diagnostischen Verfahren zu tun, in dem auch mit Mikroskopie. Und dann auch dem Dunkelfeldmikroskop, wo also eine Besonderheit ist, dass man ganz frisch gewissermaßen Blut abnimmt und sich dann direkt ansieht. Und da kann man das sehr deutlich sehen, wie das ist mit dieser Trinkmenge. Ja, und wie erstaunlich das ist, wenn jemand ein Glas Wasser trinkt und wunderbar, das Blut wird also Minuten später fließfähiger. Und dann kriegt man seinen großen Respekt für die Bedeutung des genügenden Wassertrinkens. Das ist eine gute Idee. Dann wird die Sprache auch wieder saftiger und fließfähiger. Also, das ist die andere Seite, dass erstmal das Wasser ins Blut gelangt. Und dieses Wasser, das hat eine große Wichtigkeit, dass es der Niere ermöglicht, das loszuwerden, zu entgiften, das auszuscheiden, was der Körper nicht mehr braucht. Also wenn wir genügend trinken, dann hat die Niere damit gute Möglichkeit, Gifte gegen ein Konzentrationsgefälle zum Beispiel loszuwerden, ja, auszuscheiden. Entschuldigung, wenn wir zu wenig trinken, dann braucht die Niere immer mehr Kraft, immer mehr Energie, um die Gifte loszuwerden. Also das Erste und Wichtigste für eine, wenn man dieses Vergiftungs- oder Entgiftungsthema sich ansieht, ist, dass wir eben genügend trinken und damit Energie sparen für die Entgiftung. Das ist also ein ganz wichtiger Blick auf diese Notwendigkeit des genügenden Trinkens. Jetzt habe ich gesagt, wir sind also am Ende bei diesem Sauerstoffwechsel, den wir, also von dem Sauerstoff, den wir über die Atmung aufnehmen. Damit man diese Besonderheit, dieser Wasserbildung, was für die Voraussetzungen dafür da sein, gut verstehen kann, möchte ich noch ein bisschen auf diesen Sauerstoff hinsehen. Wir haben also in der Luft diese 21%, das sind also jetzt Lehrbuchdaten, ja, 21% Sauerstoff, dann 78% Stickstoff. Stickstoff, interessantes Wort schon. Ne? Und dann kommt 1%, so knapp 1% weiterer Gase. Also eins kennen wir heute gut, das ist das Kohlendioxid, dieses CO2. Das ist allerdings mit 0,03% oder mittlerweile sprechen wir über 0,04% Anteil in der Luft vorhanden. Also ein ganz, ganz geringer Wechsel, aber mit wahrscheinlich doch erheblicher Bedeutung für das, was so möglicherweise klimatische Änderungen sind. Ich sage das so ein bisschen vorsichtig, weil diese Fixierung auf das CO2, die ist mir da zu gering. Da passiert einfach noch gewaltig viel mehr, was auf diesen ständigen Klimawandel, diese Klimaänderungen Einfluss hat. Also nur deswegen, weil das CO2 da uns vielleicht mehr ins Bewusstsein gekommen ist. Und das CO2 hat noch eine Bedeutung dabei in der Luft, weil es eine chemische Bindung ist. Also es ist CO2, also wir hören das schon, da ist O2, das Sauerstoff, das ist uns, glaube ich, allen geläufig, und C für Kohlenstoff. Das ist eine chemische Bindung aus zwei chemischen Elementen. Ansonsten besteht die Luft eben aus einzelchemischen Elementen. Ja? Sauerstoff, Stickstoff, Argon, Helium und so weiter. Und es gibt noch eine weitere Bindung, in der Luft. Ganz, ganz entscheidend, das ist das Wasser, also die Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf. Das ist die zweite chemische Bindung. Und dieser Wasserdampf, den erwähnen wir aber nicht in der Prozentangabe immer zu, weil es sehr änderlich, ja, aber es ist ganz entscheidend für die Luft natürlich, dass die Luft in unserem Lebensraum immer genügend Feuchtigkeit hat. Gut, jetzt haben wir die Luft mit diesem 21% Sauerstoffanteil, also ein Viertel gewissermaßen von diesem Volumen. Das ist der Sauerstoff, aber der Hauptanteil ist der Stickstoff. Und der Stickstoff hat interessanterweise diesen Namen Stickstoff, der erstickt, ja, der verhindert. Der Stickstoff ist ein Schutzgas einerseits, also der verhindert, dass es zu chemischen Reaktionen kommt. Und das ist ein ganz wichtiger Moment in der Luft. In der Luft darf chemisch erstmal nichts passieren. Also Stickstoff, der verhindert das. Und als nächstes haben wir Luftfeuchtigkeit. Also die Luftfeuchtigkeit kann absorbieren, die kann aufnehmen. Substanzen, ja, und Energien. Das ist ein ganz wichtiger Moment. Also wenn wir zum Beispiel chemische Substanzen haben, wie zum Beispiel den Sauerstoff, der dann reaktionsfähig wird, ja, dann sorgt das Wasser dafür, dass er sofort wieder unfähig wird für chemische Reaktionen. Also Wasser führt gewissermaßen einen angeregten Sauerstoffzustand, der jetzt was machen will, der was machen würde, führt er sofort zurück in der Luft in seinen unreaktiven Grundzustand. Also zwei ganz wichtige Momente, dass der Sauerstoff in der Luft nicht chemisch reaktionsfähig ist. Also ganz wichtiges Thema, dieser reaktionsfähigen oder der nicht reaktionsfähige Zustand des Sauerstoffs. Reaktionsfähige kennen wir so von den Begriffen ja das Ozon und der dann ionisierte Sauerstoff. Das sind so die beiden reaktionsfähigen Zustände, wenn wir also dann dieses chemische Element Sauerstoff angucken, also nicht Bindungen. Da gibt es natürlich weitere Bindungen mit Sauerstoff, die dann sehr reaktionsfähig sind. Ja, aber das, was wir in der Luft haben, von diesem chemisch reinen Element, diesem Sauerstoff, dann ist der ionisierte Sauerstoff, was so viel meint, wie dass der elektrische Ladung hat. Gucken wir uns gleich ein bisschen genauer an. Und eben das Ozon. Und beide, sowohl die Ionisation als auch das Ozon, sind in großen Höhen über der Erdoberfläche vorhanden. Aber sie gehören nicht in unseren Lebensraum hinein, also da, wo wir atmen, weil sie dann immer etwas machen. Also chemisch angeregte Zustände vom Sauerstoff, die machen etwas. Der Sauerstoff, so wie in der Luft ist, macht nichts, kann nichts machen. Aber er ist vorhanden, er steht uns zur Verfügung. Das ist das ganz, ganz wichtige Thema, wenn wir verstehen wollen, also grundlegende Lebensvorgänge. Es gibt unangeregte Zustände, die sind vorhanden, die machen nichts, die tun nichts. Also wir kennen das ganz deutlich von den edlen Elementen, also was wie Gold. Das ist einfach vorhanden, es gibt keine chemische Bindung ein. Und schon gibt es natürlich Ausnahmen, zum Beispiel im Quecksilber. Also erstaunlicherweise löst sich Gold in Quecksilber. Deswegen werden diese, ja, ohne Amazonasströme zum Beispiel von den Goldgräbern mit Quecksilber vergiftet, weil die mit dem Quecksilber das Gold aus dem Sand auswaschen. Aber das Gold selber ist eben ein Edelmetall, weil es ganz im Besonderen eigentlich keine Bindung mit anderen chemischen Elementen eingeht. Mit den Gasen, dann haben wir diese Edelgase, Argon, Helium, Krypton und so etwas. Also Gase, die keine chemische Bindung mit anderen chemischen Elementen eingehen. Und so verhält sich sowohl der Sauerstoff als der Stickstoff in der Luft. Ja, beide sind chemische Elemente, beide sind keine Edelgase, aber in der Luft, da gehen sie keine Bindung miteinander ein. Wenn sie das machen, dann haben wir also solche sogenannten Stickoxide. Das sind eben keine gesundheitsförderlichen Bindungen mehr. Ja, die meisten stinken oder es gibt welche, die sind giftig und es gibt welche, die sind pharmakologisch wirksam. Also das Lachgas, das ist eine Verbindung aus Stickstoff und Sauerstoff, NO3. Und das hat eine narkotisierende Wirkung. Also wird heute auch wieder bekannter über, ja, dann weitere Anwendungen. Aber sie sind nicht gesundheitsförderlich. Das ist das Wichtige. Also Stickstoff und Sauerstoff sind in der Luft so vorhanden, dass sie keine Bindungen eingehen. Und damit ist Leben möglich. Ja? Ganz wichtig, unreaktiv. Damit die jetzt aber genutzt werden können, sowohl der Stickstoff als der Sauerstoff, aber wir schauen jetzt auf den Sauerstoff hin. Dafür muss er in einen angeregten Zustand kommen. Und damit wir das gut verstehen können, da will ich jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, damit das nicht zu theoretisch ist, zeige ich das jetzt hier so am Whiteboard auf. Was
Oh ja,
meint das
gerne.
damit? Nochmal ein bisschen unsere Erinnerung hinein, also Schulweisheit. Das ist so das klassische Modell, was wir kennen. Wie stellen wir uns ein Atom vor? Ja, da haben wir den Atomkern in der Mitte, die Protonen oder beim Modell des Atoms, das wäre jetzt so ein Wasserstoff, das chemische Element, was den einen Proton hat. Und darum ist dann ein Elektron mit Negativladung und das bewegt sich da auf einem Orbit, also wie in einer Kreiswolke um diesen Kern drumherum. Bei den weiteren chemischen Elementen, da kommt dann zu den Protonen, kommen dann noch dazu die Neutronen. Das sind dann wiederum ganz interessanterweise, also Neutron, sagt schon, ist also elektrisch neutral, aber besteht, so ist das Modell heute, aus sowohl einem Proton und einem Elektron, die dann zusammen sind, ja, und dann neutral sind. Und so ist halt diese Vorstellung. Aber beim Wasserstoff haben wir eben ein reines Proton da und drumherum bewegt das Elektron. Und wenn wir dann Sauerstoff uns den ansehen, einfach als ein chemisches Element, wo dann mehr als ein Proton im Kern ist. Beim Sauerstoff haben wir acht Elektronen im Kern. Und dann acht Elektronen, die sich dann und dabei bereits auf mehreren Bahnen drumherum bewegen. So das ist so das, glaube ich, dass wir alle, woran wir uns gut erinnern können und einigen ist es auch sicherlich präsent. Das wäre jetzt eben jeweils ein Atom, die so eigentlich nicht existieren, sondern immer zusammen sind. Also es ist O2 oder H2, also mindestens zwei Atome bilden, dann gibt es aber diese Charakteristik des chemischen Elementes und darf natürlich unfasslich viele zusammen, bevor die überhaupt ja in unserer Wahrnehmung auftauchen können. Also Atome sind sehr, sehr, sehr unvorstellbar klein. Ein Nebengedanken, ganz kurz, wenn wir über solche Größenordnungen sprechen, also ein Mensch, wie man das im Lehrbuch gewissermaßen betrachtet, da geht man davon aus, dass es aus 60 Billionen Zellen besteht. Also wir haben ein bisschen so über 100 unterschiedliche Organzellen. Und dann, die bestehen aus 60 Billionen Zellen. Mal mehr, mal weniger. 60 Billionen. Also eine Zahl, die wir uns einfach nicht vorstellen können. Wenn man fragt, wie viele Nullen hat so eine Billion, muss man schon reichlich nachdenken. Ja, wir haben das mit 1000 und dann Milliarde. Und 1000 Milliarden sind dann eine Billion. Also unfassliche Mengen an Zellen. Und jetzt gehen wir nochmal weiter. Nochmal ganz, ganz kurz ein bisschen ins Schwitzen gewissermaßen geraten. In einer Zelle, dort, wo jetzt der Sauerstoff verstoffwechselt wird, in diesen kleinen Organen, in den Mitochondrien, über die muss ich gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Solche Mitochondrien sind mehr als eine vorhanden in Zellen. Also mehrere Dutzend sind nur in den Thrombozyten, diesen kleinen Blutplättchen, da ist also zwei, drei Mitochondrien vorhanden. Die waren also ganz, ganz wenig. Die leben und dafür brauchen die zwei, drei Mitochondrien, aber sehr viel mehr passiert da nicht. Ja? Die brauchen nicht viel Energie. Aber da, wo viel Energie benötigt wird in Zellen, da sind viele Mitochondrien vorhanden. Viele hundert, viele tausend. Ja? Also solche Skelett, Muskelzellen, Herz, Muskelzellen, Gehirnzellen. Mehrere tausend, also bis zu 10.000 Mitochondrien in einer Hirnnervenzelle. Natürlich dann auch große Zellen, also unsichtbar klein, aber dann doch sehr ausgedehnt über diese langen Fortsätze. Also die größte Zelle, die man sehen kann, das ist also die Eizelle. Kann man gerade so erkennen mit dem Auge. Aber alle anderen Zellen sind also nicht mehr erkenntlich für uns. Und erst in vielen, vielen zusammengebildeten Massen dann wahrnehmbar. So, jetzt wieder zurück in die die noch tiefere Unwahrnehmbarkeit, also auf dieser Ebene dieser Atome und Moleküle. Wenn wir jetzt weitergehen zum Sauerstoff, dann haben wir so ganz, ob das hier jetzt klappt. Na, hier ist schon, da hängen wir so ein. Sauerstoff, Atom und so wie das dann Nebuchadnezzar ist, das dann immer das O2. Also zwei Atome zusammen bilden dieses Molekül. Und jetzt geht das los mit dem angeregten Zustand. Wenn wir also sprechen von dem ionisierten Sauerstoff, der also elektrische Ladung hat, dann meint es, dass eben ein Unverhältnis mit einmal gebildet wird von diesen positiven zu den negativen Ladungen. Also ich nehme ein Elektron weg und dann hat man eben ein Überverhältnis, also mehr Protonen als Elektronen und damit eine potenziell positive elektrische Ladung. Und das will so ein Atom, ein Molekül, will das ausgleichen. Also das versucht dann, dieses Elektron wieder heranzukommen. Oder wenn ein überzähliges da ist, gibt es das leichter ab als eines aus einer gewissermaßen stabilen Zusammensetzung. Ja. Also das ist ja das Phänomen von so einem ionisierten Sauerstoff, dass so ein Elektron hier zu einem, jetzt machen wir das ganz schnell neben hin, also ein Elektron zu einem anderen Molekül hinwechseln. Ne? Das wäre also jetzt ein Sauerstoffmolekül mit einer Überzahl an Elektronen und hier würde etwas fehlen. Und das braucht eine gewisse Menge Energie, um dieses eine Elektron aus so einem stabilen Zusammenhang herauszuholen. Kennt man genau, welche Energiegrößen das sind. Ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, dass man die ein bisschen ins Verhältnis setzen kann. Man spricht davon einer Ionisierungsenergie beim Sauerstoff von 13,6 und dann Elektronenvolt. Ganz kompliziert, einfach nur mal 13,6 Elektronenvolt, egal. Gewisse Größe, fertig. So, und jetzt, wenn die Energie da richtig, in der richtigen Weise wirksam wird, hat man dann hier zwei ionisierte Sauerstoffmoleküle. Einmal mit zu wenig, einmal mit zu viel Elektronen. Ich habe gesagt, es gibt ein weiteres dann reaktionsfähiges Molekül und das wäre dann das Ozon. Das tun wir hier neu bilden. So, jetzt hätten wir also hier ein dreiatomiges Molekül und das ist das Ozon. Und also drei Atome bilden dieses Molekül. Und da muss man sich vorstellen, damit das passieren kann, muss aus diesem O2, sind die untergegangen, na, man sieht das noch. Also aus diesem 2O2 muss eins gewissermaßen gespalten werden, muss also ein Molekül auseinandergerissen werden, damit ein einzelnes überzähliges und sucht sofort Partner. Also das ist das, was in der Ozonosphäre geschieht, dass dort Sonnenlichtanteile, also ein sehr kurzwelliges, energiereiches V-Anteil des Sonnenlichtes, das kann also tatsächlich diesen Sauerstoff spalten. Das ist eine Ausnahmesituation, dass Licht direkt auf ein Gas so einwirken kann, dass es also getrennt wird. Sonst passiert das mit den restlichen Lichtanteilen, geschieht das nicht. Sonst wäre Leben hier nicht möglich auf der Erdoberfläche. Also wenn das Sonnenlicht unsere Atemluft in irgendeiner Weise so aktivieren würde, ja, dass mit dem Sauerstoff etwas passiert, dass er reaktionsfähig wird, dann wäre Leben nicht möglich. Es käme dann immer zu spontanen Reaktionen mit dem angeregten Sauerstoff und ein gewissermaßen organisiertes Leben, gesundes Leben wäre nicht möglich. Also es beginnt schon bei Bakterien natürlich. Ja. Es würden diese Membranen der Bakterien würden zerstört und Leben wäre nicht möglich. Gut, aber in dieser großen Höhe von der Ozonosphäre, also ab 20 bis 50 Kilometer Höhe etwa, da spielt sich das ab. Und dabei wird eben dieser UV-Anteil des Sonnenlichts, der wird gewissermaßen verbraucht und gelangt in ganz, ganz geringen Anteilen hier noch auf die Erdoberfläche. Deswegen haben wir hier auch manchmal eine minimale Menge an Ozonbildung. Und die Natur setzt alles dran, um das sofort gewissermaßen diese Reaktivität aufzunehmen. Ja? Also die Wassermoleküle, die inaktivieren dieses Ozon. Ja? Und man kann sich vorstellen, dass diese Spaltung von so einem O2, ja, die braucht noch mal mehr Energie als für die Ionisation. Erheblich mehr. Um jetzt noch weiter zu kommen, das ist relativ jüngere Forschung, Wissenschaft. Es gibt einen weiteren chemisch reaktionsfähigen Zustand des Sauerstoffs, den kennen wir in der Regel nicht. Das hängt damit zusammen, dass eben der ionisierte Sauerstoff schon bekannt war zum Beginn des vorigen Jahrhunderts, also Anfang des 20. Jahrhunderts. Und mit diesen Vorstellungen hat man dann die Modelle gebildet, wie der Sauerstoff im Körper verstoffwechselt wird. Und dafür gab es einen Nobelpreis, ganz berechtigterweise. Und diese Modelle werden bis heute gelehrt. Und der damals angenommene, und der nennt sich also Singulettzustand, komplizierter Begriff, ich nutze den weiter, dass wir den differenzieren können. Also der Singulettzustand des Sauerstoffs, der war damals angenommen, weil man gesehen hat, dass Sauerstoff unter bestimmten Bedingungen reagiert, obwohl weder ionisierter Sauerstoff gebildet werden konnte, noch Ozon. Also da musste noch etwas geben. Und so in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts hat man ihn da deutlich messen können und dann auch herstellen können. Aber da waren diese Modelle für diesen Sauerstoffwechsel bereits vergeben und von daher taucht er so im Allgemeinen, also in unserer normalen Bildung nicht auf und nur ganz speziell in der ja, biologischen Forschung, der Chemie natürlich. Heute ist das Spezialisten bekannt. Aber die Messungen also seit ganz, ganz grob so um diesen Jahrtausendwechsel herum haben ihn doch ganz deutlich gezeigt, dass im Körper Singulett Sauerstoff gebildet wird und zwar in den Mitochondrien drin. Ja, und das hat diese Forschung nochmal vorangetrieben und da kommen wir jetzt gleich dazu. Aber wir müssen jetzt verstehen, was ist das? Was meint das? Warum ist der interessant? Dafür steigen wir kurz noch ein bisschen ein in diese Modellbildung von Atomen, von Molekülen. Wir kommen aber mit diesem Modell nicht weiter. Deswegen nutzt die Chemie, Physik dann weitere Modellvorstellungen, die dann etwa so sind. Also man muss jetzt dieses Modell hier weiter betrachten, dass man diese Elektronen differenzierter betrachtet. Und das wird dann in solchen Modellvorstellungen gemacht, dann bekommt so ein Elektron mit einmal so einen Pfeil. Also hier ganz grob kann man sehen, man bezeichnet so ein Elektron jetzt mit so einem Pfeil. Und um darzustellen, dass nicht alle Elektronen gleich sind, sondern unterschiedliche Charakteristik haben können, deswegen bekommen die dann eine unterschiedliche Richtung. Also das sind Elektronen, die dann unterschiedliche Qualitäten haben. Das stellt man dann mit Pfeilen. Das bildet dann solche komplizierten Bilder. Damit wir uns jetzt ein ganz klein bisschen orientieren können, ist schon hier rot gemalt, da wollen wir hin, ja? Damit das nicht verwirrend ist. Also nimmt man gewissermaßen einen Teil von diesem Modell weg und noch einen Teil weg. Und dann schauen wir auf nur noch diesen mittleren Teil. Das meint, wir betrachten die Elektronen von diesem Molekülorbitalmodell. Ja? Molekülorbitalmodell. So, das holen wir uns hierher. Wir haben das. Ach, das haben wir schon auseinandergenommen eben. Hier sehen wir jetzt genau bei diesem Molekülorbital. Und da sind interessant für den Sauerstoff, kann man so schön sehen, in der Mitte. Bitte schön. So. Also, das wären gewissermaßen verschiedene Energieebenen von diesen Elektronen. Also je nachdem, ob die dichter oder weiter entfernt sind von dem Kern, von dem Atomkern oder von den Molekülkernen dann, haben die unterschiedliche energetische Momente. Und die stellt man damit dar, dass man die ja auf verschiedenen Bahnen entfernt vom Kern, der wird irgendwo ganz weit da unten jetzt entfernt. Ja. Und für den Sauerstoff sind zwei auf einem bestimmten Energieniveau, die sind interessant. Und da hat der Sauerstoff eine Ausnahmesituation zu den allermeisten chemischen Elementen. Hier können wir überall sehen, er packt diese Elektronen, so wie wir die eben gesehen haben, mit diesen Pfeilen, packt er, jetzt haben sie sich versteckt, da sind sie. Die hat er also hier überall, ja, zwei immer in einem Kästchen, das heißt in einem Energieniveau. Ich muss einen kurzen Nebensatz machen, für diese Absurdität solcher Modelle. Ja. Also wir sprechen jetzt davon, dass also zwei solche Elektronen, die jeweils negative Ladung haben, dass sie zusammen sind. Ja. Also eigentlich würde sich negativ und negativ abstoßen. Ja. Da kann man das schon ein bisschen merken. Also so ganz richtig beschreiben solche Modelle diese Wirklichkeit nicht. Ja. Aber sie sind trotzdem sinnvoll, damit wir uns irgendwo wie verständigen können. Ja. Aber wofür das vielleicht gut ist, wenn wir uns das so anschauen, das ist, da ist was los. Ja. Da sind Energien vorhanden, die, da muss das passieren, dass die beide in so einem Niveau drin sind. Ja. Und der Sauerstoff, der lässt sich das nicht gefallen. Ja. Er tut eben ein Elektron hierhin und das nächste bekommt ein extra Niveau. Gewissermaßen auf der gleichen Energiehöhe, aber doch mit ein bisschen anderer Qualität oder in dem Fall mit der gleichen Qualität. Ja. Und jetzt kommen wir zu diesem Singulärzustand. Ja. Der Singulärzustand, den stellt man dann so dar. Da können wir sehen, da sind gewissermaßen diese beiden Elektronen. Das hat sich hier gedreht, invertiert nennen wir das, zack, und jetzt sind wir beide in einem Kästchen drin. Ja, ist das. Ich mache das jetzt mit dem blauen Pfeil, dass man das hoffentlich genügend sehen kann. Ja, ist sichtbar. Also, wenn die beide und jetzt mit gegensinnigem Spin, das wäre ein gleichsinniger Spin, also beide zeigen die gleiche Richtung, jetzt haben die die gleichen Qualitäten, ja, dann passen die nicht in eins hinein, in ein Energieniveau. Erst wenn die gegensinnigen Spin haben, ja, dann können die gemeinsam in einem Energieniveau existieren. Das ist die Modellvorstellung für diesen Singulett-Zustand. Und dieser Moment, ja, dieses, dass also ein Elektron, dass das seinen Spin dreht, das wäre so ein Quantenmoment. Also, dass mit ein geringstmöglicher Effekt dann Wirkung erzeugt. Das wäre so eine ein bisschen freie Definition für einen Quantenmoment. Also dieses Witzige, wenn wir über einen Quantenschritt sprechen, dann wäre das gewissermaßen der allerkleinstmögliche Schritt, damit was passiert. Also gerade keine epochale Ereignissituation, sondern der Quantenmoment meint diesen allergeringsten Moment. Das ist in dem Zusammenhang wichtig, weil dieser Moment, der braucht viel, viel weniger Energie, um gebildet zu werden, als ein Elektron aus dem ganzen Elektronenverband zu entfernen. Und jetzt komme ich zu der Zahl zurück. Also dieser ionisierte Sauerstoff, habe ich gesagt, 13,6 Elektronenvolt. Energie wird benötigt, damit ionisierter Sauerstoff gebildet wird. Für diesen Quantenmoment, ja, werden 0,98 Elektronenvolt benötigt. Also Ionisation braucht mehr als 13 Mal so viel Energie. Wir können es jetzt gut verstehen, also auch diese Bedeutung, warum ist das so wichtig, sich das anzugucken? Wir benötigen diesen Sauerstoff für die Energieproduktion. Und die Cleverness der Natur ist natürlich, ja, dass sie mit dem geringsten Energiemoment an Aufwand diesen Energienutzenmoment dann in der Zelle, in den Mitochondrien schaffen kann. Ja. Das widerspricht jetzt dem, was man in diesen Lehrbüchern über diese Atemkette und wie der Sauerstoff verstoffwechselt wird, erklärt. Das ist mir natürlich bewusst. Und wir können das, was ich jetzt gesagt habe, hier noch nicht schlüssig erklären, wie das genau passiert, also wie es, an welchem Moment ganz genau diese Entstehung von diesem Singulett-Zustand. Aber das Endprodukt daraus, das kennen wir. Und das gucken wir uns jetzt ganz, ganz kurz noch an. Platz schaffen fürs gewissermaßen das Wasser. Ich weiß jetzt nicht, ob das überhaupt in der Größe so sichtbar ist. Ich komme mal ein bisschen weiter ran. Also beim Wasser, wir kennen alle diese Formen von dem H2O. Ja? H2O meint zwei Atome Hydrogenium, Wasserstoff, ja? Zwei Atome Hydrogenium und ein Atom Oxygenium, daher O2 für Sauerstoff. Ja? Also zwei Atome Wasserstoff mit jeweils einem Elektron und dann ein Atom Sauerstoff bilden dann gemeinsam dieses H2O. Und was hier gemeint wird, das ist, dass dieser Wasserstoff, der teilt sich gewissermaßen jetzt mit seinem einen Elektron, bindet er in diese Elektronenwolke gewissermaßen von diesem Sauerstoff hinein. Und damit das möglich ist, damit diese Elektronen von dem Wasserstoff mit diesen Elektronen von dem Sauerstoff sich binden können, dafür muss der Sauerstoff in diesem Moment sein, dass er die beiden Elektronen in diesem Zustand hat. Fingolett nennt man ihn, eben Zustand hat. Das heißt also ein H2, ein, wenn wir es jetzt ganz ins Gas hineinlegen, also dieses Wasserstoffgas, also zwei solcher Wasserstoffatome gemeinsam, die haben dann pro Atom ihre Elektronen so, dass die eben nicht gleichsinnig sind, sondern jedes dieser Atome hat zwar ein genau solches Elektron mit ein bisschen anderer Qualität. Ne? Und in dieser Situation, da muss der Sauerstoff dazu passen, ja, die Elektronen so. Also wenn Sauerstoff so in der Luft gasförmig ist und nicht reagiert, dann sind die so. Ja? Und damit klappt das eben nicht. Und kann eben mit dem Wasserstoff nicht zusammenkommen. Es muss die richtige Energie vorhanden sein und es kommt zu dieser Spin-Umkehr. Und damit können jetzt diese Wasserstoff- und Sauerstoffatome Bindung eingehen. So ist so eine Modellvorstellung. Also es braucht eine bestimmte Menge Energie, damit die Elektronen in die Konstellation kommen, in die Anordnung kommen, dass diese Atome, das Molekül Bindung eingehen können. Und das erfordert genau passende Energiemengen. Und dann geschieht dieses Wunder von Änderungen von chemischen Elementen. Also so zwei Gase, Wasserstoff und Sauerstoff, bilden mit einmal eine Flüssigkeit. Da muss schon gewaltig was passiert sein, dass das dann so eine besondere Flüssigkeit gibt, die sehr erstaunliche Fähigkeiten wiederum hat. Also Wasser, heute wissen wir das vielleicht mehr und mehr, und besonders wenn man sich dafür interessiert, Wasser und Wasser, da können gewaltige Unterschiede darunter sein. Also dieses Molekül von dem Wasser bietet, dass Wasser ganz erstaunliche Möglichkeiten hat, die herausfallen aus Eigenschaften, die andere Bindungen haben. Ja. Also vielleicht das Einfachste, was wir kennen, ist, dass das Wasser dann, wenn es gefriert, dann dehnt sich das aus. Ja. Darum sprengt gewissermaßen wenn ich eine Glasflasche mit Wasser in die Gefriertruhe nehme, dann sprengt das das Glas. Ja. Also dieses Wasser beim Härten, ja, dehnt sich das so aus, dass es so ein Glas Wasser auseinander sprengen kann. Also gewaltige Kräfte, trotzdem das kühler wird. Ja. In der Regel erleben wir das eben, wenn etwas erwärmt, dass sich das dann ausdehnt. Und das kann das Wasser eben auch erheblich. Also die ganze industrielle Revolution fußt darauf, dass also Wasser durch das Verdampfen seine gewaltige Kraft freigesetzt hat. Also ein Liter Wasser verdampft zu 1600 Liter Wasserdampf. Also dieses 1600-fache Volumen, das ist diese Energie, die im Wasser steckt, durch diese Dampfkraft, die Industrialisierung in Gang gesetzt hat.
Ja,
Also,
da steckt ganz schön was an Energie drin, ne? Also, und das ist ja das, was wir alles so gar nicht sehen können. Da sind wir wieder dabei, was wir nicht sehen können. Wir sehen nicht, was in unserer Atemluft drin ist. Wir sehen nicht, was im Wasser drin ist. Für uns ist Wasser, ne? Das sehe ich nicht von außen, ob es lebendig ist oder ob ne, da andere Zusätze drin sind. Und das finde ich schon also wirklich phänomenal, was das so bewirken kann.
ja, das ist interessant, das ist diese Ambivalenz. Also einerseits ist das gut, dass wir den Sauerstoff nicht riechen können. Und bei manchen Dingen ist es einfach tragisch, dass wir das nicht mitkriegen, was wir aufnehmen können. Also da sind wir begrenzt in unserer Wahrnehmungsfähigkeit.
Aber wir können doch, wenn wir in einen Raum kommen, da sagen wir ja oft, boah, hier ist die ganze Luft verbraucht. Das kennen wir. Oder wenn ich in einen Wald gehe, oh, hier kann ich richtig frei atmen. Also wir nehmen das ja schon wahr oder unser Körper reagiert darauf.
Ja, wenn wir ein Fenster aufreißen, wenn verbrauchte Luft ist, dann macht das Fenster auf. Merken wir schon, da
Genau.
passiert etwas anders. Ja, also ganz, ganz wichtiges Stichwort, diese Raumluft. Also was ist in der Luft in von uns Menschen geschaffenen künstlichen Räumen anders als in der Luft in der Natur? Das ist ja eigentlich die Frage, die dahinter steht. Und wenn wir so ein Fenster aufreißen, dann hat man das Gefühl, aber der Sauerstoff ist verbraucht. Ja. Da können auch unangenehme Gerüche sein. Temperatur und so weiter. Also das ist schon ein komplexeres Geschehen. Die Sauerstoffmenge, also dieses schöne Phänomen, was diese Sauerstoffmenge betrifft. Wir können ja mit unserer Ausatmungsluft, da ist ja immer noch Sauerstoff drin. Also wir nutzen von dem 21% Sauerstoffanteil, den wir einatmen, so etwa 4-5%. Das heißt, in der Ausatmungsluft sind immer noch so 16-17% etwa Sauerstoff vorhanden. Und mit diesem Anteil können wir Menschen bis zu einem gewissen Grad wieder reanimieren. Also es meint einfach nur, dass diese Sauerstoffmenge genügt, wenn ein Mensch lange nicht geatmet hat, also minutenlang nicht geatmet hat, ja, dass dann immer noch genügend Sauerstoff mit 17% gewissermaßen Sauerstoffaufnahme auslangt, dass ein Mensch wieder ins Leben zurückkommen kann. Also wenn wir hier eine Luft hätten, die nur 17% hat, dann könnten wir damit leben. Ja? Aber wir könnten eben keinen Marathon laufen, ja? Keinen Sprint machen, also keine großen Leistungen vollbringen. Dafür brauchen wir dann doch ein bisschen mehr Sauerstoff. Ja? Das ist also die Frage dieser Menge. Also selbst wenn jetzt in der Raumluft der Sauerstoffanteil mal verdrängt worden ist durch das CO2, was wir ausgeatmet haben, ja? Wir müssen ja das gleiche Volumen an Sauerstoff, das wir jetzt aus der Luft ins Blut aufnehmen, das muss jetzt ergänzt werden für die Ausatmungsluft. Ja, und das ist das CO2, was wir ausatmen und wiederum abgeben. Also wenn wir so viel CO2 ausgeatmet hätten, dass also dann der Sauerstoff um 1 oder 2% gemindert wäre, dann wäre das für uns kein Problem, was die Sauerstoffmenge betrifft. Wir würden also das von der Menge hier gar nicht merken. Das ist also eine ganze Reihe Dinge, die zusammenkommen, die anders sind in der Raumluft. Das ist eben das Entscheidende. Was ist der Unterschied dabei? Und das wissen wir nicht vollständig, aber ein bisschen etwas wissen wir davon. Und das ist das, was mich eigentlich, das ist so mein Kapitel, mein Gebiet. Was ist das Besondere? Dieser eine besondere Moment, den wir in der Natur packen können. Deswegen bin ich jetzt so drauf rumgeritten, darauf, dass der Sauerstoff in der Luft unreaktiv ist. Und trotzdem kommt es immerzu dazu, dass der Sauerstoff wieder angeregt wird. Durch Wind, durch Bewegung, durch ein ganz hohes Maß, durch Blitzentladung. Also wir haben pro Sekunde über 30 Blitzentladungen so um die Erde drumherum. Gewaltig, also Millionen von Volt und noch viel, viel mehr Watt, also immense Mengen an Energie, die dort sich dauernd entladen. Also eine, jetzt in einer Weise, riesen Energieverschwendung, die sich da also von kosmischen Energien, die da auf die Erde einwirken, die sich dann eben aufstauen, also durch Luftbewegung, Wolkenbildung, dann elektrostatische Reibung, bis eben solche gewaltigen Spannungen sich aufgebaut haben, dass diese Energieentladungen sich abspielen. Dabei passieren alle Sauerstoffaktivierungen. Da bildet sich an einem Blitz natürlich sofort alles an Bindungen. Ja? Sauerstoff wird aktiviert, Ozon, Ionisation, Zirkulation, alles entsteht. Ja? Es kommt zu Bindungen auch mit dem Stickstoff und dann kommt wieder andere Bindungen und es baut sich dann wieder um und ab, bis wir dann erfreulicherweise hier in unserem Atemraum wieder eine Situation haben, wo kein aktivierter Sauerstoff vorhanden ist. Aber was passiert mit den Energien dabei, die da frei werden, die da umgestaltet werden, die da moduliert werden? Die sind nicht verloren. Aber wir haben bisher keinen Blick auf diese Energien für die Lebensvoraussetzung, für unsere Gesundheit. Und jetzt kommt das Erstaunliche, dass man mit dieser Erkenntnis, da ist noch ein weiterer Zustand, dieser singuläre Zustand. Da hat dann irgendein Fiddi im Kopf, den ich gar nicht kenne, der hat dann gedacht, ja Mensch, wenn es diesen singulären Zustand gibt, dann wird er doch auch therapeutische Bedeutung haben. Man hat also innerhalb der Therapien, hat man das Ozon genutzt und den ionisierten Sauerstoff und natürlich jetzt in der klinischen Medizin den reinen Sauerstoff, der dann also auch in höherer Konzentration für die Atmung zur Verfügung gestellt wird, wenn zu wenig Sauerstoff ins Blut gelangt. Ja, also wenn ich zum Beispiel eine Lungenerkrankung habe und einfach gar nicht genügend Sauerstoff aufgenommen werden kann, dann ist es fraglos notwendig, dass wir dem Körper helfen, mehr Sauerstoff aufzunehmen. Und das kann man bis zu einem gewissen Grad erreichen, indem man die Sauerstoffkonzentration in der Atemluft erhöht. Also den Sauerstoffverbrauch, den wir erhöhen, wenn wir zum Beispiel jetzt rennen oder Treppen steigen, den gleicht der Körper ja sonst wunderbar auf, indem wir tiefer, Entschuldigung, den gleicht der Körper sonst aus, indem wir tiefer und schneller atmen. Also der Körper weiß schon, wie er das macht. Aber wenn es da eben Begrenzungen gibt und dann wirklich zu wenig Sauerstoff im Blut ankommt, dann ist es notwendig, diesen Sauerstoff in höherer Konzentration in die Luft zuzuführen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist aber die, die man dann therapeutisch sich angesehen hat, dass man gesehen hat, da ist zwar genügend Sauerstoff im Blut, aber trotzdem fehlt da irgendwie was an Energie. Dann weiß man, dass also Krebszellen als extreme Situation Sauerstoff gar nicht mehr oder kaum noch verstoffwechseln. Und die Frage, warum tun die das nicht? Also wo fehlt da etwas? Und vor diesem Hintergrund hat man gesucht, was kann man noch mit dem Sauerstoff machen, um diese Sauerstoffnutzungsfähigkeit in den Zellen anzuregen. Und vor dieser Idee ist dann auch versucht worden, singulären Sauerstoff herzustellen. Und da in dieses Kapitel, da bin ich dann noch während meiner Ausbildungszeit hineingeraten. Und ich war so in dieser ganzen Heilpraktiker-Ausbildung sehr neugierig, immer was ist in den Geräten drin, auch schon davor. Also ursprünglich habe ich Krankenpflege gemacht und wollte einfach wissen, was ist in den Geräten drin, wie wird was hergestellt. Uhren auseinandergenommen und wir zusammengebaut. Manche haben funktioniert, nicht alle. Also die Neugier war da und so eben auch mit diesen Gerätschaften. Und ich habe das eben kennengelernt, eine Idee, dass singulärer Sauerstoff gebildet wird. Und das war von der Idee her interessant und hatte das Glück, unter Patienten einen Chemiker und einen Physiker zu haben. Den habe ich davon berichtet, die fanden das auch hochinteressant und wir haben uns damit beschäftigt. Und am Ende war deutlich, zumindest den beiden, das kann man technisch nicht einfach umsetzen. Und ich war damals mit Sicherheit zu naiv, um das zu verstehen, dass man das technisch nicht umsetzen kann. Und habe da relativ, ja, eben sehr naiv und wild weiter experimentiert und dann Glück gehabt, um eine Technik entwickeln zu können, die tatsächlich dann diesen Singulett-Zustand in der Luft herstellen konnte. Also in Flüssigkeiten, in Lösungsmitteln. Da wusste man, wie man das macht. Das wird also angewandt für ganz spezielle Reaktionen mit dem Sauerstoff in der Pharmakologie oder Kunststoffherstellung. Aber in Luft war das einfach kein Kapitel, es hat keinen interessiert. In der Luft stellt man den her und jetzt reagiert er sofort zurück in seinen Grundzustand. Man hat man ihn nicht mehr, also kein Interesse. Aber innerhalb dieser Therapie war dann doch eben die Frage, wie macht man das? Und aus diesem Phänomen, dass es dann wirklich gelungen ist, also wir konnten das dann nachweisen, es gab also mehrere Stellen, zwei Universitäten, also die für mich entscheidende war dann in Düsseldorf, gibt es ein chemisches, oder in der chemischen Fakultät war ein chemisches Institut, was sich intensiv mit angeregten Sauerstoffzuständen in diesem Rahmen dieser Sauerstoffradikalthematik, das sind so die 70er, dann besonders 80er Jahre, wo man da in der Medizin aufmerksam wurde, darüber gearbeitet hat. Und dort konnte man damals, das ist heute nicht mehr so, aber damals konnte man den singulären Zustand in Gasform direkt nachweisen. Das war mein großes Glück, dass also dort gezeigt werden konnte, ja, mit der Technik ist das also deutlich möglich. Ja, ein Sicherheitsfuß, auf dem ich mich ab da bewegen konnte. Und dann haben wir gelernt, dass wir jetzt keinen reinen Sauerstoff benötigen, sondern wir können einfach Luft nehmen, durch solche Geräte durchleiten Und dann wird der Sauerstoffanteil der Luft in diesem Gerät in Singulärzustand gewandelt, ja, bekommt diese Energie, dass dann wirklich Singulärer Sauerstoff entsteht und der reagiert auch in dem Gerät sofort wieder zurück in den Grundzustand und gibt die Energie an Wassermoleküle ab. Oder anders formuliert, die Wassermoleküle übernehmen, also nehmen gewissermaßen dem Sauerstoff diese Anregungsenergie ab. Damit ist er wieder im Grundzustand, aber die Wassermoleküle sind energiereicher geworden. Das ist im Moment noch ein wissenschaftliches, ein Forschungsproblem, dass wir zwar wissen, Wasser kann solche Energien übernehmen, auch diese Energie übernehmen, also Wasser inaktiviert angeregte Sauerstoffzustände. Aber was ist jetzt passiert mit dem Wasser in seiner energetischen Situation? Da fehlt noch die Modellvorstellung. Deswegen gibt es noch gar keine Idee, wie man das messen kann. Also da ist noch viel Fantasie gefragt. Nicht wilde, sondern präzise, kompetente Fantasie gefragt. Im Moment wissen wir das nicht, aber wir wissen, wenn wir jetzt diese Wassermoleküle mit mehr Energie, wenn die mit dem Menschen in Kontakt kommen, dann machen die was mit dem Menschen. Um es mal wieder ein bisschen praktischer zu machen, das sind so Geräte heute, die wir dafür haben. Also ein kleines Gerät, da wird unten Luft eingesaugt und oben kommt die Luft heraus, strömt dann in den Raum hinein. Und hier wird also gewissermaßen Energie transformiert über diesen natürlichen Vorgang. Sauerstoff in singulären Zustand gebracht, die Wassermoleküle übernehmen die Energie und hier oben kommt jetzt Luft. Chemisch genauso wie sie unten einströmt. Genauso kommt sie oben heraus, aber mit energiereicheren Wassermolekülen. Und die regen jetzt im Körper diese Singulett-Sauerstoffproduktion zur genau richtigen Zeit, am genau richtigen Ort, in der richtigen Menge an. Und damit regeneriert die Sauerstoffnutzungsfähigkeit im Körper. Das ist das, was wir heute damit machen können. Der Weg war sehr lang. Er ging. Ja, ich habe vorhin gesagt, diese Therapie, also vorwiegend waren es diese Krebstherapien, wo man diese Sink- oder Sauerstofftherapien eingesetzt hat. Und so auch diesen Singulett-Zustand damals hat man analog so gemacht wie in der Ozontherapie, wie ihr das vielleicht kennt. Große Blutwäsche und was da so an Begriffen da war. Und die Ergebnisse waren nach einiger Zeit so überzeugend, dass wir halt weitergearbeitet haben daran. Bis dann Geräte da waren, mit denen wir eben den Sauerstoff direkt in der Luft aktivieren konnten, dann über solche Atemnasenbrillen aufgenommen haben. Die Wirkung war so breit innerhalb der Therapie, dass weitergearbeitet wurde. Es war also nicht mal so ein kurzer Moment und dann ging es in Vergessenheit, sondern es hat sich weiterentwickelt. Und so weit, dass wir heute gewissermaßen aus der Medizin heraustreten konnten. Dahin, dass wir nämlich die Gesundheit unterstützen, Gesundheit erhalten. Das ist mir ein ganz wichtiger Moment, dass wir gar nicht uns mit dem Problem von Krankheiten strapazieren müssen, sondern die Gesundheit unterstützen, Gesundheit erhalten können. Das ist vielleicht der noch wichtigere Moment. Nein, beide sind wichtig. Aber mir ein wichtiger, dass man das natürlich gar nicht erst in dieses dramatische Geschehen der Erkrankung kommt, ja, dass wir immer bessere Möglichkeiten haben, dass wir diese Zivilisationsproblematiken, dass wir die besser kompensieren können. Sehr viel können wir eben nicht mehr verhindern. Also bei vielen Dingen wissen wir gar nicht, wie problematisch die vielleicht langwirkend sind. Also Thematik 5G. Oder was ist das mit den Medikamentenrückständen in Trinkwasser? Andere Stoffe aus der Landwirtschaft, im Trinkwasser, in Nahrungsmitteln, Mikroplastik heute. Also wir können die Sachen nicht mehr schnell mal eben wegnehmen. Wir wissen gar nicht, wie belastend es ist. Wir wissen gar nicht, was da kumulativ welche Dramen bewirken kann. Aber wir können dem Körper helfen, dass er es kompensieren kann. Und da ist das ein wichtiges Moment für mich. Das Moment nämlich, was in der Natur dauernd passiert. Dass Energien aufgebaut werden, die den Körper anregen in seiner Gesunderhaltung, die aber in künstlichen Räumen fehlen. Und das ist eben dieser Moment der Singulett-Sauerstoffbildung in Natur und sofort wieder Inaktivierung. Und das holen wir mit diesem Gerät herein in den Raum. Ein bisschen Natur in den Raum herein. Und jetzt kommen die interessantesten Erfahrungen damit. Also aus dem Verständnis, dass das eine natürliche Energie ist, die in der Natur, eben so wie der Mensch gedacht ist, ständig auf den Menschen einwirkt. So nutze ich das halt bei mir tags und nachts. Also steht auf dem Schreibtisch, ich nutze das in der Nacht. Also die ganze Nacht läuft ein Gerät durch. Die sind so, dass sie heute für die meisten Menschen leise genug sind, dass sie im Schlaf nutzen können. Und damit wird diese Sauerstoffnutzungsfähigkeit angeregt, unterstützt, regeneriert, ne? Über Nacht oder eben auch während der Arbeit. Ja, also die Idee davon, die dahinter steht.
Ich glaube, wir sind uns auch gar nicht bewusst, wie weit wir uns von der Natur entfernt haben, ne? Also es war ja eigentlich so, dass wir früher viel mehr Zeit draußen verbracht haben und mittlerweile hat es sich ja umgekehrt, dass wir viel mehr drinnen verbringen. Und ne, also man merkt ja nicht umsonst, wenn man in den Wald geht, oh, ich bin wieder aufgeladen. Und das sagt man ja auch oft, oh, ich habe mich wieder aufgeladen oder ich gehe in den Wald, um mich aufzuladen. Und ich glaube, genau das fehlt. Ne? Ich höre von so vielen, ah, ich bin müde, ich bin erschöpft. So stelle ich mir das dann einfach vor, dass man im Endeffekt gar nicht mehr aufladen kann drinnen, sondern dass wir im Endeffekt nur noch entladen werden.
Ja, da sind wir wieder bei diesem Wunder, dass wir das überleben. Also dieses Vielsitzetätigkeit in Räumen drin und dann, jetzt geht's los. Trinken, Ernährung, Stress. Also wir packen uns einen Unsinn gegen unsere Gesundheit, gegen unser Wohlfühlen, Wohlbefinden auf. Und also was wir machen müssen, also welche Initiative wir aufbringen müssen, um das zu kompensieren, ja. Ob das jetzt mit Meditation ist, mit Ruhemomenten, mit Raumgestaltung, ja, mit Nahrungsergänzungsmitteln und, und. Ja. Also Vielzahl, die wir heute an Aufwand betreiben, sinnvollerweise, um diesen Wahnsinn zu kompensieren. Und ich denke, alle kennen das mehr oder weniger, dieses, es ist nicht eine Sache, es ist nicht das, die eine Wunderpille, ja, es ist nicht die eine Frucht, es ist nicht der eine Moment, die eine Bewegung, ja, eine Gymnastik, eine Meditationsübung, die jetzt das alles wieder in Ordnung bringt oder hilft, es in Ordnung zu halten, zu bringen. Sondern es geht darum, wir brauchen mehrere Dinge. Wir müssen halt viel zusammennehmen. Und wenn wir uns dafür interessieren, wenn wir damit anfangen, umzugehen, damit zu spielen, dann können wir von uns selber herausbekommen, was ist das für uns Richtige. Also ich, jetzt wage ich mal zu sagen, Glaube, ein Begriff, der mir schwierig über Lippen geht. Aber hier glaube ich tatsächlich, dass es eben weder die eine Substanz, das eine Verfahren oder den einen Experten gibt, ja, der weiß, was da für jeden oder selbst für die meisten richtig und wichtig ist. Aber sicher, denke ich, ist heute, dass wir etwas tun müssen und tun können, um diesen Zivilisations Druck, die Belastungen, die wir uns durch zivilisatorische Errungenschaften, von denen ich auf sehr viel nicht verzichten möchte, nach Möglichkeit. Also, dass wir dem Körper helfen müssen, die zu kompensieren. Ist das also ein Dilemma mit dem, auf was würde man denn verzichten können und wollen? Ich erlebe das heute immer mehr für mich, die Luft, also eine gute Luft. Die, je mehr Erlebnis ich damit habe, je mehr Verständnis ich davon habe, also umso weniger möchte ich darauf verzichten. Also umso bedeutungsvoller wird es für mich, mich eben in der Natur zu bewegen. Also diese Geräte, die ich Tag und Nacht nutze, die sind für mich nicht der Ersatz von dem, was in der Natur sich abspielt. Auf keinen Fall. Auch eine Nahrungsergänzung ist für mich nicht ein Ersatz für eine reife, schmackhafte, frische Frucht, ja, kann gar nicht, ja, eine Pille dagegen. Ja. Aber sie kann eben das ersetzen, dadurch, dass ich das nicht kriege. Ja. Ich benötige heute ganzjährig gewissermaßen eine Nahrungsergänzung mit reifen, möglichst frischen Früchten eigentlich. Ja. Wir haben uns also darauf eingestellt. Also das ist ein Irrsinn, dass wir hier im Winter Bananen, Orangen, was weiß ich was essen, Äpfel. Ja, Erdbeeren. Also der Irrsinn mit mit der ganzen Kette, die da mit zusammenhängt. Ne? Also ich brauche im Winter keine reife Erdbeere hier. Ne? Aber ich brauche im Winter etwas, was mir hilft, über den Mangel, den ich im Winter über die Ernährung habe, den irgendwie auszugleichen, weil ich wahnsinniger abends halt irgendwie Licht anschalte und noch länger wach bin. Also im Gegensatz zu dem, zu einer Zeit, wo man eben dann mit der Sonne friedlicher wurde, ne? Und vielleicht wirklich mehr geschlafen hat im Winter. Also, das ist jetzt ein bisschen überspitztes Beispiel. Aber ich denke schon, dass das sehr seine Bedeutung hat, dass wir heute dieses natürliche Licht über das Winterhalbjahr mit künstlichem ersetzen und damit natürlich den Körper in ein unnatürliches Verhältnis zur Natur bringen. Das macht seinen biologischen Stress, das benötigt einen Ausgleich.
Ja, und da sollte, glaube ich, jeder noch mal drüber nachdenken. Ne? Alles hat Vorteile und Nachteile. Und es ist alles moderner geworden und angenehmer, aber es hatte auch, wie vieles, sehr viele Nachteile für uns. Und ich glaube, heute geht es ja mehr wieder so zurück, so dieses, ne, was ist natürlich, was ist Harmonie? Ne? Wir waren eben in der Physik und der Chemie, da sieht man diese Harmonie und das alles versucht, wieder in diese Harmonie reinzukommen. Und ich habe so das Gefühl, dass wir das auch wieder alle versuchen als Menschen, dass wir gemerkt haben, so wie es bis jetzt gelaufen ist, ist es nicht gut. So können wir nicht weitermachen. Und dass auch wir versuchen, ganz viel wieder ja, in unsere Harmonie zu kommen.
Sehr schön. Es passiert etwas. Wir haben vielleicht als jüngstes für mich großes Ereignis, was so allgemeine Wissenschaft und dann populär werdende Wissenschaft ist, mitbekommen, dieses Thema des Mikrobiom. Ja. Also wir haben über 50, 60, 70 Jahre einen Krieg gegen die Mikroorganismen in der Medizin geführt. Das ist noch nicht beendet. Ja? Also dieser Antibiotika-Krieg. Ne? Eine weit über 100 Jahre alte Ärztegesellschaft für mikrobiologische Therapie. Also es gab das Wissen über die Bedeutung von mikrobiologischen Organismen, Bakterien, ja? Pilzen. Und es gibt mehr Formen, als wir die jetzt mit diesem Begriff Bakterien fassen können. Also es gibt mehr Mikroorganismenformen. Und heute ist das Wissen wieder aufgelebt. Das wird anders auch bearbeitet, welche Bedeutung diese Bakterien für unser Leben haben. Also wie notwendig das ist, dass sie überhaupt vorhanden sind. Ohne Bakterien ist menschliches Leben nicht möglich. In keinster Weise. Und das, was wir in unseren Zellen drin haben, jetzt eine andere Seite. Ich überspitze den Begriff von Mikrobiom jetzt mal schnell mal eben. Vielleicht noch kurz gesagt, also Mikrobiom, in erster Linie wird betrachtet dabei diese Bakterien, Mikroorganismen, Besiedlung, das Leben dieser Bakterien im Darm, im Verdauungssystem. Das beginnt im Mund, das geht weiter bis in die Kanalisation hinein. Da gibt es so alle paar Jahre wieder ein Aha-Erlebnis oder mehrere, wo dann doch noch Bakterien mit einmal vorhanden sind. Also jetzt, ich kann über gut 40 Jahre Medizingeschichte da zurücksehen, was ich noch gelernt habe, was Sterilität ist und wo man heute sagen kann, die gibt es überhaupt gar nicht, ja, in diesem Bild, wie man die früher hatte. Man findet überall, wenn man denn richtig hinschaut, diese Bakterien. Und zwar als notwendig für unser gesundes Leben. Ja. Das steht auch im starken Gegensatz dazu, dass man Bakterien vorwiegend betrachtete als Krankheitserreger. Jetzt will ich nicht sagen, die gibt es nicht als Krankheitserreger. Ich würde mit dem Begriff anders umgehen wollen, weil Bakterien brauchen ein Milieu, in dem sie gedeihen können. Und wenn jetzt Bakterien, bestimmte Bakteriensorten, Familien ganz offensichtlich überhand nehmen bei bestimmten Erkrankungen, dann muss das eben auch etwas mit diesem Milieu zu tun haben. Und da sind wir uns heute einig. Also, wenn ich jetzt so sage, wir uns in der Naturheilkunde und in der klinischer Schulmedizin, da ist man sich heute einig drin. Das hat etwas mit diesem Milieu zu tun. Und ich ändere das Milieu eben nicht in Richtung Gesundheit über Antibiotika. Ja? Aber es kann natürlich berechtigt sein unter bestimmten Bedingungen. Meistens, wenn wir den Beginn von Erkrankungen nicht ordentlich begleitet haben, gesundheitsunterstützend begleitet haben, erst dann kommen wir in die Not, Antibiotika zu geben. Ja? Also ich will damit einfach nur sagen, es gibt Momente, wo auch ich es natürlich für sinnvoll halte, dass man Antibiotika gibt. Aber das Maß, das ist total überstrapaziert worden in den vergangenen Jahrzehnten. Und die zweite Seite von diesem Mikrobiom, ja, die ist jetzt in den Zellen drin. Das ist, also da überspanne ich jetzt den Begriff vom Mikrobiom. Den nutzt man heute noch nicht so. Aber ich würde mal prognostizieren, dass man das irgendwann vielleicht doch auch mit da einbezieht, wenn wir die unsere schön, hier sind sie, die Mitochondrien. Das ist also fast ein Modellbild von so einem Mitochondrion. Ach, nur ein bisschen näher heranholen. Also diese Organismen, die dann in den Zellen, also wie, das sind Bakterien. Das nimmt man heute auch an, dass sie ursprünglich als Bakterien in größere Bakterien, größere, ja, Organismen, Einzeller hineingelangt sind, eine Symbiose mit denen aufgenommen haben. Also heute die Vorstellung, dass das ursprünglich Bakterien waren, heute sind es wie Bakterien halt in unseren Zellen drin, unsichtbar klein, also auch mit einem normalen Mikroskop kann man die nur als klitzekleine Krümelchen sehen, die Eigenbewegung haben und ein sehr kompliziertes Innenleben. Die haben also eine äußere Membran. Und dann eine innere, die ja so in diesen Schleifen da angedeutet ist. Ja. Und auf dieser Innenseite, dieser inneren Membran, da wird dieser Sauerstoff verstoffwechselt. Also da sind wir im allerinnersten gewissermaßen vom Inneren der Zelle, wo dann dieser Sauerstoffwechsel sich abspielt. Ganz geschützt, ganz raffiniert, kontrolliert und organisiert. Und ich habe eben gesagt, also eigentlich sind es Bakterien mit Eigenbewegung, mit eigener DNA, mit eigener Wahrnehmung, wo sie was zu leisten haben. Sie produzieren ihre eigenen Bausubstanz, aus denen sie ihre eigenen Zellbausteine aufbauen. Ja, sie haben einen ganz eigenen Stoffwechsel. Also die Mitochondrien-DNA ist anders als die Zellkern-DNA. Es ist eine eigene DNA. Ja. Im Wesentlichen übernehmen wir die aus dieser mütterlichen Eizelle. Die stellt die Masse, die überwiegende Anzahl dieser Mitochondrien gewissermaßen zur Verfügung. Über die Spermien gelangt höchstens aus Versehen, so nimmt man das heute an. Die Mitochondrien sind im Schwanz der Spermien drin und deswegen der Schwanz bleibt außerhalb von der Eizelle weitestgehend. Ja, und nur das Köpfchen gelangt in die Eizelle hinein und dadurch sind weitestgehend diese mütterlichen Mitochondrien diejenigen, die dann weiter sich vermehren, abbauen, umbauen in unseren Zellen. Also daher leitet man heute diese Herkunft des Menschen über die mütterlichen Stamm-Mitochondrien, DNA gewissermaßen der Mitochondrien und hat damit diese Herkunft aus Afrika, also die Herkunft des Menschen aus Afrika angenommen. Also damit soll es das her. Also dieser Gedanke von diesem intrazellulären Mikrobiom, ja, das ist mir eigentlich so wichtig, dass wir es heute verstehen, dass also auch unser Zellleben auf dem Leben von Mikroorganismen, auf deren Bereitschaft dieser Kooperation fußt. Ja. Also dass wir unser ganzes Verständnis heute viel mehr darauf ausrichten, dass wir auf dieser Ebene, dieser Mikroorganismen, da wird gewissermaßen, da tritt Lebendigkeit auf in der Natur. Das sind die chemischen Spezialisten, die bauen chemische Substanzen um, die bringen Elemente zusammen. Ja? Die Mitochondrien bringen dieses chemische Element Sauerstoff und Wasserstoff zusammen, bildet ein neues Molekül. Ja? Das ist die Eigenart, die Fähigkeit von Bakterien. Stoffwechsel, chemische Spezialisten, die chemische Momente leisten können, die du heute im Labor überhaupt gar nicht zustande bringen kannst. Das ist diese Lebendigkeitsebene, vor der wir einen riesen Respekt haben und vielleicht mit diesem Blick hinaus in die Welt gehen und uns dann freuen, wenn wir einen Teil von diesem Naturzauber dann auch wieder zurück in unsere Räume hineinholen können, um unseren zivilisationsbedingten Wahnsinn besser kompensieren zu können. Ja.
Ja, also ich muss sagen, das ist wirklich, wenn ich dir dazu höre, das ist wirklich ein Wunder. Also unser Körper ist wirklich ein Wunder und anders kann man das gar nicht erklären. Und dieses Zusammenspiel mit Natur ist, ja, das ist ja alles gewollt und im Endeffekt haben wir es ja unnatürlich, durchbrochen. Also ich danke dir sehr, auf welche Reise du uns da heute mitgenommen hast. Und das muss ich für mich erstmal sacken lassen. Da war jetzt so viel drin. Es gibt ja Sachen, die kennt man aus der Physik, aus der Chemie, aus der Schule noch. Aber wenn ich sehe das ja heute mit ganz anderen Augen. Also früher war das ja eher so, ne, Unterricht und ich muss da jetzt zuhören, habe gar keine Lust. Aber heute interessiert mich das ja, weil ich das verstehen möchte. Und ja, also. Es war eine ganz tolle Reise. Dankeschön.
Ja, danke für die Geduld, fürs geduldige Zuhören. Ja, danke.
Es hat mir wirklich, wirklich Freude gemacht und ich muss sagen, da steige ich noch mal tiefer ein in das Thema. Also diesen ganzen Zusammenhang, den habe ich so gar nicht gesehen und das ist im Endeffekt, ne, es versucht alles wieder in Harmonie zu kommen und miteinander zu wirken und das hast du mir heute noch mal bewusst gemacht. Dankeschön.
Ja. Sehr schön, freut mich sehr. Also, das ist mir auch so ein großes Anliegen, dass wir gewissermaßen mit dem Rückblick auf das, wie Naturwissenschaft beginnt. Also so interessant, dass die Aufklärung, dass wir für irgendwelche Naturmomente, Naturereignisse nicht einen Gott oder Götter oder was auch immer verantwortlich waren, sondern sehen, das sind diese Natur, also Humboldt bringt diesen Begriff dieser Natur als eine ja, Entität. Das ist also, Natur ist etwas, das ist nicht irgendwie passiert. Ne? Natur ist etwas, in dem sich etwas bildet. Natur bewirkt etwas, die hat ihre Gesetze. Ne? Es passieren nicht willkürlich Dinge da draußen und passiert per Gesetz und die können wir studieren. Ne? Aber wehe dem, und das war zu Humboldts Zeit, also jetzt also ausgehend des 18. Jahrhundert und dann Beginn des 19. Jahrhunderts, also in die Romantik hinein. Die Romantik, wir haben heute eine Fehlvorstellung über Romantik. Das war naturwissenschaftlich interessiert, aufklärerisch interessiert. Also nutzen wir unseren Verstand, um die Natur zu verstehen, um das Leben zu verstehen. Also nicht, wir glauben dran und wir können mit Beten Gott dazu zwingen, dass er irgendwas, naja, das ist überspitzt gesagt, aber das ist ja doch so auch heute noch erschreckend, die Haltung, dass wir uns nicht in unsere Verantwortung hineinbegeben. Wir sind verantwortlich für das, was und wo und wie passiert, aber um Verantwortung übernehmen zu können, müssen wir die Dinge verstehen. Wie will ich Verantwortung für meine Gesundheit übernehmen, wenn ich nicht weiß, wie die gewissermaßen auch nicht zu unterstützen ist. Ja. Das gibt es noch weiße Flecken, ja, auf diesem Verständnis, wie Krankheit entsteht. Ja. Und auch noch weiße Flecken, wo sich die offizielle Medizin heute bewegt. Das ist immer noch sehr schwierig, das, was so unsere Seelenwelt, ja, das, wo wir uns empfindsam bewegen, uns eben wohlfühlen oder nicht wohlfühlen, ne? Etwas erleben oder nicht erleben, welche Bedeutung das für unsere Gesundheit hat. Ne? Bruce Lipton hat das so großartig gezeigt, dass mit jeder Emotion, mit jedem Gedanken, die sind immer zusammen. Ne? Jeder Gedanke wird begleitet von einer Emotion. Eine Emotion wird uns so richtig griffig, wenn wir da einen Gedanken dazu, einen Begriff dazu bekommen. Ne? Also eine nicht gewissermaßen begrifflich fassbare Emotion, die kann uns eben einfach umhauen, die kann uns bewusstlos machen. Ja? Wir werden überwältigt. Und wir können ganz anders diese Emotionen nutzen. Ja? Wir werden bereichert durch eine Emotion. Je mehr wir sie einfach in einen Gedanken zu uns selber, zu uns in unserem Verhältnis zur Welt bekommen. Ja? So. Also wie gehe ich mit mir um? Das wäre so für mich dieser geistige Moment. Wie gehe ich mit mir um? Wie gehe ich mit dieser Seele, also mit dem, was mich da seelisch bewegt? Ja? Also mit diesem seelisch-geistigen. Welche Bedeutung hat das? Ja. Jede Regung im seelisch-geistigen bewirkt eine Änderung in all unseren Zellen, in all unseren Zellmembranen, messbar. Ja. Deswegen funktioniert der Lügendetektor. Ja. Also ändert sich der Hautwiderstand. Also nicht, dass ich die Lüge damit beweisen kann. Also man kann damit sich ein bisschen dem nähern, ob ein Mensch mehr oder weniger erregt ist, gewissermaßen bei einer raffinierten Fragestellung. Also darüber hat dieser Lügendetektor seine Bedeutung bekommen. Aber gezeigt hat er, dass eben mit einer Regung es zu einer elektrischen Widerstandsänderung in der Haut kommt. Und wenn man das ganz, ganz fein weitergeht, und das geben Messgeräte heute her, dass man eben sehen kann, dass jegliche Zellmembran mit reagiert auf das, was seelisch-geistig uns passiert, was wir passieren lassen damit. Und dieser Moment, also diese Aktivierung dieser Zellmembran, die gibt dann die Impulse auf die DNA. Das ist dieser Anfang von Bruce Lipton, die das gezeigt hat. Also nicht die DNA bestimmt unser Leben. Ja. Und unsere Zukunft und wann, wo, wie, was passiert, dieser entscheidend mitverantwortlich, mitbeteiligt. Aber sie ist änderlich. Die DNA ist änderlich, ne? Und nicht so festgelegt, so wie es heute immer noch erfahren wird, es immer noch so thematisiert wird. Das ist also Jahrzehnte her, dass es also veröffentlicht wurde. Ne? Großer Zeitartikel. Ne? Die DNA ändert sich dauernd.
Ja,
So, das
und
wird
wir
alles
dürfen es ja
investiert.
alle mitgestalten, ne? Wir dürfen es ja alle mitgestalten. Und da kann ich jeden nur einladen. Achtet da auch mal auf eure Impulse und was ihr aussendet und was euer Körper die ganze Zeit aussendet. Ja.
Und mit
Also
welchem
ich danke dir sehr, wo du uns da heute mitgenommen hast. Und ich glaube, wir machen da noch mal ein Gespräch und vertiefen das noch mal. Du hast da ja ein unglaubliches Allgemeinwissen. Also da würde ich gern noch mal tiefer einsteigen.
Ja, gerne. Eine allgemeine Neugier. Ich glaube, die ist
Ja,
wichtig.
genau, ne?
Ja, sehr gerne.
Ich danke dir sehr und euch, ja, viel Spaß und achtet mal auf den Impuls, den euer Körper aussendet. Der weiß eigentlich eine ganze Menge und er führt euch auch in die Richtung. Also, ihr seid alle eingeladen, achtet mal drauf. Bis dann, viel Spaß, tschüss.